Kommen Sie zur Eröffnungsveranstaltung, die wird wie jedes Jahr super toll. Programmatischer Auftakt, es geht los in einen tollen Kongress. Gehen Sie zu den Battles of the Experts. Es wird kontrovers, es wird lehrreich und es wird hoffentlich auch unterhaltsam.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie, in der es heute um den Diabeteskongress 2025 geht, der Ende Mai in Berlin stattfindet. Was sind die Schwerpunkte des Kongresses und welche neuen Dimensionen der Diabetologie erwarten uns? Darüber wollen mein Kollege Günther Nube und ich heute mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt. Mein Name ist Nicole Finkenauer und wie Günther Nube arbeite ich in der Redaktion der Diabeteszeitung und ganz allgemein in der Redaktion Diabetologie von Metrix. Ja, und jemand, der sich mit dem Diabeteskongress 2025 auskennt, das ist natürlich kein anderer als der Kongresspräsident, Professor Dr. Martin Heeny. Er ist Wissenschaftler und Arzt und leitet die Sektion für Endokrinologie und Diabetologie in der Klinik für Innere Medizin 1 am Universitätsklinikum Ulm. Herr Professor Heeny, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit haben für O-Ton Diabetologie.
Hallo, guten Tag, ich freue mich.
Auch von mir herzlich willkommen, Herr Professor Heeny. Mittlerweile ist es schon eine kleine Tradition bei uns, mit dem Kongresspräsidenten oder der Präsidentin eine Podcast-Folge aufzunehmen. Am Anfang interessiert uns natürlich vor allem, wie oft waren Sie denn schon auf dem Diabeteskongress, also auf der früher mal Frühjahrstagung im Mai rund um Christi Himmelfahrt und wann zum ersten Mal? Ich will Ihnen vielleicht noch zwei Sätze vorweggeben zur Orientierung. Herr Professor Gallwitz war ja letztes Jahr der Kongresspräsident in Berlin im Jahr 2024 also und er war erstmals 1984 auf einer Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt schon auf der Welt waren.
Auf der Welt war ich schon, aber noch nicht beim Diabeteskongress, sondern noch nicht mal im Kindergarten. Ich war das erste Mal im Jahr 2008 auf dem Diabeteskongress als junger Arzt, gerade frisch angefangen in Endokrinologie und Diabetologie. Und seither jedes Jahr ohne Unterbrechung war ich mit dabei bei allen Frühjahrskongressen, aber auch bei einigen Herbstkongressen. Über all die Jahre bin ich immer gerne zum DDG gefahren. Am Anfang ja in unterschiedlichen Standorten, in den letzten Jahren dann immer in Berlin. Mir hat es immer viel Spaß gemacht. Ich habe immer viel mitgenommen und ich fahre immer noch gerne hin.
Und natürlich zählt nicht nur die Quantität, wobei die hätten Sie ja auch schon. Das sind ja dann, wenn ich mal hochrechne, kurz 2 Dutzend Kongresse, wenn ich mal die Herbsttagung und die Frühjahrstagung zusammennehme. Aber natürlich interessiert uns auch die Qualität. Also was macht für Sie einen guten, gelungenen Kongress aus?
Am wichtigsten an Kongressen finde ich ehrlich gesagt den persönlichen Austausch mit Leuten, die man schon lange kennt, sich wiederzutreffen, persönlich Themen zu diskutieren, neue Leute kennenzulernen, mit denen in Austausch zu gehen, von denen Neues zu lernen und zwar über die Fachgrenzen hinweg. Also dieses Interdisziplinäre finde ich beim Diabeteskongress immer besonders bereichernd, dass aus der Wissenschaft, aus den Beratungsberufen, aus der Medizin Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen, man viele neue Leute kennenlernt und Gemeinsamkeiten entdeckt. Ich finde es toll, Neuigkeiten sowohl aus der Versorgung von Menschen mit Diabetes als auch aus der Wissenschaft mitzunehmen. Und es gibt wenige Möglichkeiten, wie auf Kongressen das in so komprimierter Form zu machen und auch über den Tellerrand zu blicken, auch Themen zu erleben, über Themen zu lernen, die man sich selber vielleicht jetzt gar nicht so vorgenommen hätte. Und das sind oft die interessantesten Sachen, die man da so mitnimmt.
Jetzt haben Sie schon 2 Worte genannt, die auch im Kongressmotto vorkommen, nämlich interdisziplinär und neu. Schauen wir doch mal genauer auf das Motto des diesjährigen Kongresses. Das lautet neue Dimensionen der Diabetologie, individuell, interdisziplinär, innovativ. Dazu habe ich 3 kurze Fragen und bitte Sie um kurze und aber auch gern mehrdimensionale Antworten. Die erste Frage wäre, welche neuen Dimensionen sind denn da konkret gemeint?
Es gibt kaum ein Fach in der Medizin, das so innovativ in den letzten Jahren war wie die Diabetologie. Wir haben ganz neue Möglichkeiten der pharmakologischen Therapie, denke ich an neue Medikamente, die nicht nur den Zucker senken, sondern die helfen, Komplikationen vorzubeugen und zu behandeln. Wir haben neue Konzepte im Einsatz von Technologie, ganz neue Möglichkeiten, Betroffenen mit Diabetes zu helfen. Und zunehmend setzen wir auch die neuen Methoden der künstlichen Intelligenz sowohl in Screening als auch Therapie ein. Und was ein großer Fortschritt ist, dass wir mit anderen Fachdisziplinen in Nachbarbereichen immer mehr zusammenkommen, dass andere Disziplinen von uns lernen, dass auf einmal mit Innovationen aus der Diabetologie Krankheiten, an die wir gar nicht gedacht hatten, behandelt werden können und dass wir von anderen Fachbereichen lernen. Auch das ist neu.
Und gibt es denn Dimensionen, die Sie sich noch zusätzlich wünschen würden, außer den bereits genannten?
Wo wir mehr machen können, wo ich mir mehr wünsche, ist in der Einbindung von Patientinnen und Patienten. Denn das, was wir machen im Moment, machen wir viel aus der Medizin, aus der Wissenschaft kommend und machen damit viel Gutes und Neues. Die Perspektive der Patienten mehr einzubinden, kann ein großer Gewinn sein. Da wünsche ich mir mehr. Und das andere, was ich mir mehr wünsche, ist, dass wir aus dem Nationalen herauskommen und mehr ins Europäische, ins Internationale gehen, dass es da noch stärkere Zusammenarbeit und Schulterschluss gibt. Die Herausforderungen, die wir haben, sind, glaube ich, in vielen Bereichen in Europa, auf der Welt, die gleichen, und zusammen ist man immer stärker als alleine.
Da habe ich jetzt schon rausgehört, was meine dritte Frage ist, nämlich in welcher Dimension ist denn die Diabetologie grundsätzlich zu wenig unterwegs? Da haben Sie schon die Patienten genannt und vielleicht auch die internationale Dimension. Gibt es denn noch was?
Ein Thema, das mir sehr wichtig ist, ist das Thema Prävention. Wir sind schon richtig gut, wenn es um Therapie geht. Die Prävention sowohl von Diabetes, Adipositas, aber auch bei Betroffenen, die Prävention von Komplikationen ist was, wo wir besser werden können und besser werden sollen und wo wir viel Gutes machen müssen. Das ist nicht nur ein Thema, das wir alleine als Diabetologie lösen können, sondern es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das Zweite, wo wir vielleicht mehr machen können und sollen, ist bei der Digitalisierung, die im Moment sehr aus der Technologie und aus den Möglichkeiten der Technologie her gedacht wird und weniger aus den Bedürfnissen des Patienten. Hier sind wir sehr technologisch. Ich glaube, hier brauchen wir mehr klinischen Bezug und mehr Bezug wirklich zu den Bedürfnissen des Betroffenen.
Was in den letzten Jahren, also was mir mindestens seit 5 Jahren, eher 5 bis 10 Jahren auffällt, ist auch das Bemühen der Deutschen Diabetesgesellschaft um den diabetologischen Nachwuchs. Und das hat auch eine neue Dimension erreicht in meinen Augen. Nehmen wir mal die Zahl der Reisestipendien für den Diabeteskongress, die ja deutlich angestiegen ist nach meiner Wahrnehmung. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Wir nehmen ja auch mittlerweile auf jedem Kongress die letzten 1-2 Jahre mit der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Nachwuchs Podcasts vor Ort auf. Was erwartet denn den Nachwuchs gerade dieses Jahr beim Diabeteskongress in Berlin im Mai?
Der Nachwuchs ist unsere Zukunft und ich bin ganz froh, dass die DDG sich in den letzten Jahren zunehmend um dieses Thema kümmert und versucht, junge Menschen für die Diabetologie zu begeistern, sowohl in Krankenversorgung als auch in Wissenschaft. Beim DDG wird es wieder ein Nachwuchsprogramm, einen Nachwuchstrack geben, den nicht wir als Kongresspräsident, Kongresssekretärinnen vorgeben, sondern der gemeinsam mit der AG Nachwuchs, die sehr aktiv ist, entwickelt wird. Los geht's mit einem How-to-DDG-Kongress, wo junge Menschen, die zum ersten Mal auf der DDG-Tagung sind, an die Hand genommen werden und von alten Hasen Tipps kriegen, wie kann man als Meister aus dem Kongress für sich herausziehen. Aspekte, die im Nachwuchsprogramm außerdem total wichtig sind, ist Networking. Es gibt viel Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, mit dem Vorstand der DDG, mit dem Vorstand des VDBD, also mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, in Austausch zu gehen, sich kennenzulernen, neue Netzwerke zu gründen. Der dritte Aspekt, der im Nachwuchsprogramm sehr wichtig ist, sind praktische Aspekte. Workshops, bei denen sowohl um diabetologischen Inhalt von Insulinpumpe über Technologie, über Therapie, als auch um Karriereplanung geht, wo es darum geht, Karrieremodelle kennenzulernen in allen Bereichen der Diabetologie, im niedergelassenen Bereich, in Beratungsberufen, in der Wissenschaft, in der Uniklinik und so für sich selber den richtigen Weg zu identifizieren. Das DDG-Nachwuchsprogramm ist zudem aus meiner Sicht eine super Gelegenheit, neben inhaltlichen Sachen kennenzulernen, auch jemanden zu finden, der vielleicht ein Role Model oder Mentor sein kann. Jemanden, wo man denkt, boah, das finde ich gut, so ähnlich könnte ich es mir auch vorstellen. Und man hat im Nachwuchsprogramm die Möglichkeit, mit solchen Leuten wirklich auch mal zusammenzukommen und mit dem zu reden, was sonst kaum gelingt.
Nun ist ja Ihre eigene DDG-Nachwuchserfahrung noch nicht so lange zurück. Haben Sie das denn selbst damals auch schon so erfahren können, wie Sie es jetzt gerade uns dargestellt haben? Aber die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, wie sind Sie zur Diabetologie gekommen? Was reizt Sie?
Also als ich in die Diabetologie kam, gab es diese strukturierten Programme nicht. Einige Inhalte davon durfte ich in meiner Karriere, Gott sei Dank, glücklicherweise auch so miterleben. Ich bin eigentlich über meine Doktorarbeit in die Diabetologie reingerutscht. Als ich Medizinstudent war, habe ich mir irgendwann überlegt, ja, Doktorarbeit, probier mal aus, wie ist das mit Forschung, ob dir das so liegt. Und hatte dann einen klinischen Untersuchungskurs bei einem Oberarzt aus der Diabetologie. Und den fragte ich, ja, wie ist denn das mit Doktorarbeit, wie macht man sowas? Hatte damals verrückte Ideen, in was für ein Fach ich das vielleicht machen könnte. Und der sagte zu mir, ja, warum kommen Sie denn nicht zu uns? Machen Sie doch bei uns Doktorarbeit. Und so ging das los. Ich kam in ganz grundlagenwissenschaftlich orientiertes Labor und habe eine sehr grundlagenorientierte Doktorarbeit mit Freisemestern und allem, was dazu gehört, gemacht. Und dachte dann, ja, dieser Bereich macht mir Spaß. Habe von Kolleginnen und Kollegen im Labor, die auch klinisch tätig war, gehört, was die eigentlich in der Krankenversorgung den ganzen Tag so machen. Fand auch das interessant und spannend und konnte dann in der Klinik in Tübingen anfangen als junger Assistenzarzt. Damals hatte ich die Idee, ich möchte weiter molekularbiologisch arbeiten und die Interaktion von Proteinen aufklären. Jetzt war es so, als ich angefangen habe, war da aber keine Stelle in der Grundlagenforschung frei. Es war aber eine Stelle in der klinischen Forschung frei. Und ich dachte, ja, jetzt machst du ein halbes Jahr klinische Forschung, hilfst da ein bisschen mit und dann geht's aber richtig los in die Molekularbiologie, dann stürzt du da durch. In diesem halben Jahr habe ich kennengelernt, wie viel Spaß klinische Forschung macht, wie gut das ist, was man da für tolle Sachen machen kann und bin seither wissenschaftlich dabei geblieben und klinisch auch und habe so über Endokrinologie, Diabetologie meinen Weg gemacht. Was mich früh fasziniert hat an der Diabetologie, ist das, was wir heute vielleicht Systemmedizin nennen, dass es nicht um ein Organ geht. Also wir interessieren uns nicht nur für den Darm, wir interessieren uns nicht nur für die Leber, nicht nur für das Herz, sondern dass alle Organe und alle Aspekte zusammenspielen. Und das ist das, was ich wissenschaftlich und klinisch extrem stimulierend, herausfordernd und spannend finde und was mich seither begeistert hat und nicht mehr losgelassen hat. Wir können in der Diabetologie echte translationale Forschung machen. Und es gibt viele Beispiele, wo Erkenntnisse aus der Grundlagenwissenschaft in recht überschaubarer Zeit beim Menschen und beim Patienten angekommen sind und da einen echten Nutzen für den Patienten gemacht haben. Und auch das gibt's nicht in so vielen Fächern. Also wir haben ein tolles Fach. Ich wollte nichts anderes machen.
Sehr schön. Wenn Sie nun eigens heute den Nachwuchs begeistern müssten, wäre das auch diese Systemmedizin oder translationale Forschung? Oder welche zwei, drei Punkte würden Sie jungen Medizinerinnen und Medizinern denn noch nahelegen? Mensch, kommt zu uns in die Diabetologie. Welche Gründe sind das?
Die Diabetologie ist ein super tolles Fach, sowohl wenn man reine Krankenversorgung machen will, als auch wenn man die Kombination aus Krankenversorgung und Forschung machen will, als auch wenn man rein Forschung machen will. Die Diabetologie hat eine hohe klinische Relevanz, einen unmittelbaren Patientenbezug und es gibt sehr viele Patienten. Das ist auf der einen Seite ganz schlimm, dass die Anzahl von Betroffenen immer zunimmt. Auf der anderen Seite, für denjenigen, der sich als Ärztin und Arzt drum kümmert, ist die Gefahr, arbeitslos zu werden, jetzt nicht so besonders groß. Also es ist ein Zukunftsfach, wo immer mehr von uns gebraucht werden. Was unheimlich Spaß macht und was es auch nicht so häufig gibt, ist dieses sehr interdisziplinäre, sowohl zusammen mit anderen Fachdisziplinen als auch zusammen mit anderen Berufsgruppen für die Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Das ist, was das Spaß macht, wo man von anderen viel lernt und wo man immer im Team unterwegs ist. Zudem gibt es in der Diabetologie eine ganze Vielzahl von Fragestellungen, weil der Diabetes den Menschen von Kopf bis Fuß betrifft. Alle Organe können von Diabetes betroffen sein und entsprechend gibt es ganz viele verschiedene Themen, um die man sich kümmern kann und seinen Schwerpunkt und seine Neigung finden kann. Für Kolleginnen und Kollegen, die eher wissenschaftlich unterwegs sind, finde ich die Diabetologie immer noch super gut, nicht weil es einfach ist, sondern weil es kompliziert ist. Diabetes ist eine ganz komplizierte Erkrankung und das ist, was das dem Wissenschaftler Spaß macht, wenn nicht alles so einfach ist.
In Ihrer Forschung schauen Sie sich ja auch ein ganz besonderes Team an, nämlich die Interaktion zwischen Gehirn und Stoffwechsel, die ja auch ja nicht ganz unkompliziert ist, diese Beziehung. Inwiefern findet sich denn Ihr eigenes Forschungsthema im Kongressprogramm wieder? Also ich habe gesehen, Sie haben in einem Symposium auch mal einen Vorsitz, schwere Formen des Typ-2-Diabetes. Da kommt sicher Ihre eigene Forschung auch mit vor, auch noch woanders?
Also in unserer Forschung beschäftigen wir uns sehr mit Fragen, wie das Gehirn den Stoffwechsel steuert und wie Störungen hierbei zu Krankheiten des Menschen beitragen können. Das zweite Thema, das eng damit zusammenhängt, ist die Heterogenität der Erkrankung. Also nicht alle Menschen mit Diabetes und Adipositas sind gleich, sondern es gibt unterschiedliche Gruppen. Beide Aspekte kommen im Kongressprogramm vor. Nicht nur. Als wir das Kongressprogramm entwickelt haben, haben wir nämlich es nicht so gemacht, dass wir unsere Lieblingsthemen der Reihe nach da abhandeln, sondern wir haben uns überlegt, was ist für den Besucher wichtig? Und es gibt ganz unterschiedliche Besucherinnen und Besucher, die zum Kongress kommen. Und wir haben das Programm so gemacht, dass wir für unterschiedliche Besucherinnen und Besucher interessante Themen haben, die diejenige interessieren und wo diejenige was Neues lernt. Wir haben sehr dieses Interdisziplinäre in den Vordergrund gestellt und dabei kommen unsere eigenen Themen vor. Der Schwerpunkt ist aber für Besucher einen großen Mehrwert durch den Kongressbesuch zu generieren. So haben wir das Programm entwickelt.
Vielleicht können wir doch noch mal einen kurzen Blick auch auf Ihre eigene Forschung werfen. Können Sie da vielleicht einen kurzen Zwischenstand geben? Woran arbeiten Sie und auch Ihre Arbeitsgruppe gerade?
Wir interessieren uns sehr dafür, wie unterschiedliche Organe im Körper zusammenarbeiten, um den Stoffwechsel im Lot zu halten. Ein Schwerpunkt dabei ist, wie diese Prozesse durch das Gehirn reguliert werden. Wir haben uns sehr um das Hormon Insulin gekümmert, um andere Hormone zwischenzeitlich auch und versuchen zu verstehen, wie Störungen hier drin zu einem Phänotyp führen, der Betroffene zu einem hohen Risiko von metabolischen Erkrankungen und Komplikationen prädisponiert. Also zu verstehen, warum manche Menschen leicht Diabetes und leicht Diabetes-Komplikationen kriegen und andere nicht. Und früher habe ich entschieden, das Ganze beim Menschen zu machen und nicht bei der Maus. Bei Menschen kann man ziemlich viel durch sehr gut geplante Studien herausfinden und auch Mechanismen zu verstehen. Ziel dieser Sache ist nicht nur ein Verständnis, sondern mittelfristig auch neue prädiktive Marker zur Identifikation von Hochrisikopersonen und am Ende des Tages Präventions- und Therapieansätze. Da sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt.
Gibt es denn Erkenntnisse? Also welche Phänotypen haben denn eine höhere Wahrscheinlichkeit für Diabetes-Folgeerkrankungen und an welchen Organen?
Also es scheinen Menschen zu sein, die eine Insulinresistenz in ihrem Gehirn haben. Diese Menschen entwickeln eine ganz komische Fettverteilung im Körper mit Fett an Orten, wo man es nicht so gerne haben möchte. Und aus epidemiologischen Studien wissen wir mittlerweile, dass das der Superhochrisikotyp ist, der diese komische Fettverteilung hat. Das sind diejenigen, die ein hohes Risiko für Nierenerkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Das sind diejenigen, die auch ein hohes Risiko für Erkrankungen des Gehirns, wie neurodegenerative Erkrankungen, Demenz und auch Depression haben. Also Diabetes-Komplikationen, die wir im Moment noch gar nicht so im Fokus haben. Wir versuchen zu verstehen, wie das eigentlich ganz genau geht, wie das Gehirn es schafft, diese Fettverteilung im Körper zu regulieren und wie Störungen im Gehirn dazu führen, dass es zu einer Störung der Körperfettverteilung kommt. Das ist das, was uns im Moment sehr interessiert.
Können Sie vielleicht noch 2, 3 komische Stellen der Fettverteilung benennen, konkret?
Am einfachsten ist das viszerale Fett. Ein Fettkompartiment, das ganz kompliziert ist und was uns auch sehr interessiert, ist die Fetteinlagerung im Pankreas. Es ist nämlich so, dass manche Menschen im Pankreas Fettzellen haben, vor allem in der Nähe von Langerhanschen Inseln, also in der Nähe der Beta-Zellen, die Insulin produzieren, gibt es solche Fettzellen. Die sind nicht für sich schädlich, aber bei manchen sind sie schädlich. Und das ist sehr spannend herauszufinden, warum die manchmal schädlich sind und manchmal nicht.
Und zum Beispiel an Ihrer Klinik wird da schon untersucht, ob jemand genau da Fettzellen hat. Denn das ist ja vielleicht gar nicht so einfach rauszukriegen.
Wissenschaftlich schon. Für die klinische Praxis sind die Methoden leider noch zu kompliziert. Also um das zu wissen oder genau zu messen, braucht man sehr großen Aufwand. Man braucht Kernspintomographen, muss viel Aufwand treiben, sodass es da im Moment schon noch eher um wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn geht. Wir arbeiten fest dran, das Ganze einfacher zu machen. Soweit sind wir im Moment noch nicht.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass Sie gerade auch auf Kongressen oft dann Themen begegnen, die Sie noch selbst gar nicht so auf dem Schirm hatten und die dann auf einmal doch sehr interessant werden. Ganz allgemein gefragt, welche andere Forschung in der Diabetologie oder auch eben auch außerhalb der Diabetologie finden Sie denn gerade besonders interessant?
Wo es in den letzten Jahren wirklich enorme Fortschritte gab und wo das Potenzial riesengroß ist, sind neue Ansätze, multidimensionale Datensätze zu erzeugen, Big Data nennen wir das heute, und diese riesengroßen Datensätze sinnvoll und nutzenbringend zu analysieren. Da hilft die künstliche Intelligenz, wie bei vielen Lebensbereichen, auch in der Wissenschaft jetzt. Und hier sehe ich enormes Potenzial, einen ganz großen Schritt weiterzukommen. Das Zweite, wo es große Potenziale und viele Fortschritte gibt es bei der genetischen Manipulation, sowohl von Zellkultursystemen als auch von Versuchstieren, um Mechanismen ganz detailliert und präzise auf den Grund zu kommen. Hier gibt es viele Fortschritte auch vom Tierversuch etwas weg und näher an den Menschen zu kommen mit genetischer Manipulation. Und das Dritte, was mir sehr, sehr wichtig ist, in vielen Teilbereichen sehen wir da tolle Fortschritte, sind mechanistische Forschungen bei Menschen. Man kann bei Menschen sicher und wenig belastend und nicht gefährlich Mechanismen untersuchen, indem man gut geplante Studien macht, in denen man einzelne Prozesse auslenkt. Das ist was, das wir machen, das andere auch machen und wo es großes Potenzial gibt, weil man eben direkt am Menschen arbeitet und nicht an irgendwelchen Tieren, von denen es manchmal schwierig ist, Mechanismen wirklich auf den Menschen zu übertragen und zu verstehen, was die klinische Bedeutung ist.
Nun haben wir ja gesehen, dass es Kongresssekretärinnen auch bei Ihnen gibt, wie auch schon immer in den anderen Kongressen. Aus Ihrer Arbeitsgemeinschaft Klinische Diabetes- und Stoffwechselforschung, ich will mal 2 Namen nennen, Sie können mich ja korrigieren, falls es nicht so ist, Frau Dr. Julia Hummel und Sabrina Wangler. Welche Impulse haben Sie denn eingebracht, zum Beispiel bei der Programmgestaltung?
Ich bin sehr froh, diese beiden wirklich tollen Kongresssekretärinnen an der Seite zu haben. Zum einen haben wir ganz viel über verschiedene Themen diskutiert. Und das hilft sehr, über Sachen zu reden, unterschiedliche Sichtweisen zu haben und nicht alles alleine zu entscheiden. Die beiden haben die Themenvielfalt gestärkt. Sie haben Themen eingebracht, die mir vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm gewesen wären. Und sie haben sehr darauf geachtet, dass wir sowohl auf die Qualität der Beiträge achten, als auch auf die Vielfalt der Formate. Wir haben ganz ungewöhnliche Formate mit im Programm. Auch da waren die beiden sehr beteiligt. Und ich glaube, man merkt im Programm an, dass ich das nicht alleine gemacht habe, sondern dass das wirklich Teamwork auf Augenhöhe war.
Mehr Lob kann man eigentlich nicht geben. Nun haben wir uns, Nicole Finkenauer ganz besonders, das Programm nochmal natürlich sehr genau angeschaut und uns überlegt, was ist da vielleicht ein bisschen neu oder anders. Wir haben zum Beispiel 4 Battle of Experts entdeckt oder auch eine Kooperation mit anderen Organisationen, Spanische Diabetesgesellschaft oder der Nachwuchs aus Österreich oder das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit. Sind das neue Elemente, die Sie in dieses Programm gerne eingebracht haben oder Ihre Gruppe?
Ganz genau. Der Battle of the Experts ist ein Konzept, das beim letzten Kongress schon mal ausprobiert worden war. Wir haben versucht, es konzeptionell weiterzuentwickeln und so zu machen, dass es einen tatsächlichen Kampf zwischen Experten gibt. Die Referierenden werden vorher von uns gepreimt, wirklich konträre Meinungen vorzutragen. Wir machen das auch in einem etwas anderen im räumlichen Format, als wir in der Vergangenheit waren. Die Bestuhlung dieses Saals wird anders sein, als wir es sonst kennen. Und das Programm ist sehr zugespitzt auf einen Battle, dass wir unterschiedliche Meinungen sehen, unter Einbeziehung des Publikums. Also jeder, der dahin geht, ist eingeladen und ermuntert, auch beizutragen, seine Meinung zu sagen und die Referierenden hier auch herauszufordern mit konträren Meinungen. Wir haben sehr auf Kooperation mit anderen Fachgesellschaften, mit ausländischen Partnerinnen und Partnern gemerkt, um noch breiter zu werden und neue Ideen von außen reinzubringen. Das sind sowohl Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Wir haben auch um die Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie zu stärken, ganz bewusst den DGE-Präsidenten Professor Tuckermann mit ins Programmkomitee genommen, um auch die Sichtweise der Endokrinologie mit hereinzubringen und die beiden Fachgesellschaften möglichst wieder näher zusammenzuführen. Gemeinsam ist man immer stärker und ich glaube, das sollen wir beim Kongress auch zu machen. Wir haben uns außerdem fokussiert auf innovative Formate und Dialog und versuchen von diesem reinen Frontalvortrag, den es natürlich weitergeben wird, wegzukommen und Formate zu haben, wo man mehr in den Dialog treten kann. Das lebt sehr vom Publikum auch, sodass ich alle ermuntere, sich hier sehr am Dialog zu beteiligen. Wir versuchen im Programm die Räume dafür zu schaffen und haben viele interessante Sessions, die interaktiv sind, mit dabei dieses Jahr.
Ich denke, da werden wir uns auch einiges von eintragen, Günther, oder? So den einen oder anderen Battle of Expert, wenn man das so hört.
Unbedingt. Ja, zumal ich war jetzt gerade, also wir sind jetzt ja noch im Frühjahr 2025 für alle, die jetzt den Podcast On Demand irgendwann hören. Ich war ja gerade noch im Januar auf dem Diatec, auf dem Diabetestechnologie-Kongress in Berlin. Da gab es auch solche Battles. Und es ist dann schon schwierig in meinen Augen, wenn dann tatsächlich konträre Positionen dargestellt werden sollen, in manchen Bereichen zum Beispiel, wenn man darüber diskutiert, ist es sinnvoll, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes und Insulintherapie Glukosesensoren tragen sollen. Also alle, das ist ja auch ein gesundheitspolitisches Thema. Und da war dann nicht so deutlich Pro-Kontra zu merken. Aber wenn Sie sagen, wir haben das hier extra so gebrieft, dass da Pro-Kontra rauskommt, da gehe ich auf jeden Fall hin. Das interessiert mich.
Das ist die Gefahr, dass beide die gleiche Meinung haben. Da geben wir den Referierenden sehr genau vor, dass das nicht passiert, dass die sich vorher abstimmen und jeder bekommt die Zuteilung, bist du Pro oder bist du Kontra, sodass nicht beide die gleiche Meinung haben.
Genau, und ich könnte mir auch denken, dass dann über so einen lebendigen Austausch dann im Endeffekt auch mehr hängen bleibt bei den Teilnehmenden. Also von daher, ja, bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir nochmal kurz aufs Kongressmotto, beziehungsweise nicht genau aufs Motto, sondern es gibt dann ja immer noch verschiedene Themen, die sich aus dem Motto ergeben. Und ich würde es jetzt so gern so machen wie schon zu Anfang. Ich nenne Ihnen zu jedem dieser 5 Themen jeweils ein Stichwort und Sie sagen dann 2 oder 3 Sätze dazu, was sich im Zusammenhang mit dem Diabeteskongress 2025 dahinter verbirgt. Scheininnovationen.
Ja, neue Wirkstoffe und neue Technologien allein reichen halt nicht, um einen wirklichen Fortschritt für die Betroffenen zu erzielen, brauchen wir Konzepte, wie wir das für den Richtigen, das Richtige auswählen. Und daran hakt es im Moment manchmal noch etwas. Und darum wird es sehr gehen, Konzepte zu entwickeln, um diese neuen Werkzeuge, die wir haben, so einzusetzen, dass wir damit wirklich Nutzen am Ende für die Betroffenen erzeugen.
One size fits all.
Wir haben gelernt, dass nicht jeder Mensch mit Diabetes gleich ist. Es gibt Subgruppen, sowohl beim, was wir bisher als Typ 1 Diabetes bezeichnen, als auch dem, was wir bisher als Typ 2 Diabetes zu zeigen, sind nicht alle Betroffenen gleich. Es gibt eine große Heterogenität und wenn es diese Heterogenität gibt, ist klar, dass nicht jeder den gleichen Ansatz braucht. Es gibt wahrscheinlich Betroffene, die kann man mehr oder weniger in Ruhe lassen. Und es gibt andere, um die muss man sich sehr, sehr verstärkt kümmern. Und darum soll es gehen, zu identifizieren, wer braucht was, um Übertherapie und Untertherapie zu vermeiden.
Fachgrenzen.
Diabetologie ist ein Querschnittsfach. Diabetologie ist nicht alleine, sondern hat Anknüpfungspunkte zu ganz vielen anderen Fächern und das zeigt auch unser Programm.
Life is life.
Der Alltag der Menschen mit Diabetes soll in den Mittelpunkt rücken. Es geht vom Kind über mittelalten Menschen bis zum Hochbetagten. Alle sind mit Diabetes betroffen und alle brauchen andere Ansätze.
Die Diabetologie von morgen.
Es geht um Digitalisierung. Es geht um Prävention, es geht um Aspekte der Präzisionsmedizin und was mir sehr wichtig ist für die Diabetologie von morgen, ist der Nachwuchs von heute. Der Nachwuchs von heute muss fit gemacht werden, um die Diabetologie von morgen auf die Straße zu bringen.
Naja, man weiß, wie wir vorher schon gesagt haben, man weiß wahrscheinlich letzten Endes gar nicht mal genau, wo man überall hingehen soll und was man wagt zu versäumen. Wenn Sie ein, zwei Veranstaltungen, Zeitfenster, Slots unseren Zuhörenden anbieten müssten, welche wären das? Welche zwei Highlights?
Kommen Sie zur Eröffnungsveranstaltung, die wird wie jedes Jahr super toll, programmatischer Auftakt. Es geht los in einen tollen Kongress. Gehen Sie zu den Battles of the Experts. Es wird kontrovers, es wird lehrreich. Und es wird hoffentlich auch unterhaltsam. Und wenn Sie noch wo Drittes hinwollen, gehen Sie in Nachwuchssymposien. Das ist die Zukunft der Diabetologie.
Ja, aber Sie haben ein Stichwort schon gesagt, zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung, was die Menschen da erwartet. Aber was erwartet denn die Leute zum Beispiel bei der DDG-Night am Freitagabend?
Ein Austausch mit Kolleginnen, Kollegen, alten Bekannten, neuen Bekannten in entspannter und schöner Atmosphäre. Es ist die Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und zwar auch generationenübergreifend. Das hat mir bei den DDG Nights immer Spaß gemacht. Das wird dieses Jahr auch wieder sein. Ein Highlight, außerhalb des wissenschaftlichen Programms miteinander in Austausch zu gehen und Spaß zu haben. Diabetologie macht Spaß und die DDG Night macht auch Spaß.
Und ein weiteres legendäres Element des Kongresses ist auch der Diabeteslauf. Wird man denn die Chance haben, also nebenbei, unser Redaktionsteam hat die Mannschaftswertung mal gewonnen, ist aber schon ziemlich lange her. Hat man denn die Möglichkeit, Herrn Professor Heni bei dem Lauf selbst am Donnerstagabend auch zu treffen?
Auf jeden Fall, klar. Bewegung gehört zur Diabetologie mit dazu, auch für den Kongresspräsidenten. Ich werde nicht Erster werden, ich werde aber auch nicht Letzter werden.
Also wo sehen Sie sich denn im Mittelfeld dann vielleicht ungefähr?
Im Mittelfeld. Ich bin kein langjährig leidenschaftlicher Läufer, aber seit einigen Wochen schon im Training für die Vorbereitung.
Also wirft der Kongress da auch schon seine Schatten voraus?
Es wird ein Team geben aus unserer Mannschaft. Also es kommen Kolleginnen und Kollegen wieder aus allen Berufsgruppen aus unserem Team mit und wir machen als Mannschaft auch mit.
Trainieren Sie dann an der Donau, an der Stadtmauer oder wo trainieren Sie? Sind Sie irgendwo außerhalb von Ulm, wo Sie trainieren?
Ich habe keine Trainingsstrecke, wo ich immer laufe, sondern ich habe unterschiedliche Strecken. Macht mir noch mehr Spaß, wenn man jedes Mal ein bisschen woanders langkommt.
Ja, jetzt sind wir wirklich schon fast am Ende der Fragen angekommen und wollen Sie um ein kurzes Resümee bitten. Was sollen denn Besucherinnen und Besucher vom Diabeteskongress 2025 mitnehmen? Was wäre da Ihr Wunsch?
Neue Impulse und neue Ideen, die man in seinen Tätigkeitsbereich mitnehmen kann. Außerdem sollte jeder mindestens einen neuen Menschen kennengelernt haben und einen neuen Bekannten und Freund mit dabei haben. Also wertvolle Kontakte ist was, das man knüpfen kann und soll. Und ich hoffe, dass alle, die beim Diabeteskongress mit dabei sind, nochmal für sich miterleben, was für ein tolles Fach wir sind, was für eine tolle Community wir sind und wie schön es ist, Teil einer solch aktiven Community zu sein. Das geht wieder von den alten Hasen los bis zum Nachwuchs, wo man auf dem Kongress sehen wird, wie toll junge Leute auch in der Diabetologie mitmachen, frische Ideen reinbringen. Ein Thema, wo man was mitnehmen wird, ist die Zukunft der Diabetologie. Ideen, wo es denn hingehen soll. Und das betrifft sowohl alle Umwälzungen, die uns im Gesundheitswesen im Moment begegnen, wo wir alle nicht genau wissen, wo es hingeht, aber wo wir viel miteinander diskutieren werden. Für diejenigen, die in der Forschung aktiv sind, zu sehen, was andere machen, wo geht es in der Forschung hin, was sind da die Sachen. Und das Letzte, was ich hoffe, was wir alle aus dem Kongress mitnehmen können, ist neue Ideen und auch den Mut, Neues auszuprobieren in unserem Tätigkeitsbereich. Wir werden viel Neues hören und da sich zu trauen, mal auszuprobieren, wie klappt es denn in meinem Wirkungsbereich? Wie geht's denn, wenn ich was Neues mache? Das wünsche ich uns allen.
Also da ist dann auch diese Mehrdimensionalität angelegt. Die allerletzte Frage ist dieses Mal auch gar keine Frage, sondern ein Satz, den Sie bitte ergänzen. Statt beim Diabeteskongress wäre ich Ende Mai viel lieber in oder bei?
Gar nirgends anderes. Ich wäre sehr gerne mit meiner Familie irgendwo schönes, warmes in Italien am Strand oder sowas, aber nicht Ende Mai. Ende Mai ist DDG in Berlin das Allertollste, was es gibt. Im Juni geht es dann mit Familie in Urlaub.
Ja, Herr Professor Heni, dann sagen ich und sagt bestimmt auch Herr Nuber gleich noch vielen Dank für den sehr interessanten Einblick in den Diabeteskongress 2025 und auch herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Forschung.
Dankeschön, vielen Dank.
Das war O-Ton Diabetologie, dieses Mal mit Herrn Professor Martin Heni, dem Präsidenten des Diabeteskongress 2025 vom 28. bis 31. Mai in Berlin. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Bedanken möchte ich mich aber auch darüber hinaus bei unserem Podcast-Team, und zwar bei Nils Gräf, Christian Duda, Anna Romalis und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.